DW Menschen und Märkte.
Das österreichische Volk, das schöne Land Österreich, hat die Politikerkaste, durch die sie gerade regiert wird, nicht verdient.
Man hört, da ist jemand sauer. Trotzdem ist es ungewöhnlich, dass ein deutscher Banker so auf ausländische Politiker schimpft. Aber dazu gleich mehr. Außerdem berichten wir über Optimismus in der Wirtschaft, eine Großfusion in der Nahrungsmittelbranche, Probleme beim Europäischen Investitionsfonds und wir stellen eine Firma vor, die für ihre Kunden ziemlich viel Geld anlegt. 4.590 Milliarden US-Dollar, um genau zu sein. Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Ich bin Andreas Becker. Der Ölpreis ist niedrig, der Eurokurs auch und die Europäische Zentralbank flutet den Markt mit Geld. Für Deutschland, die größte Volkswirtschaft Europas, könnte das wie ein Konjunkturpaket wirken. Kein Wunder also, dass die 7.000 Unternehmer, die das Münchner IFO-Institut jeden Monat befragt, zurzeit optimistisch sind. Ralf Schmidberger aus München.
Sowohl die aktuelle Lage als auch die Geschäftsentwicklung in den nächsten Monaten beurteilen die 7.000 befragten Firmen optimistischer. Die Krise in der Ukraine stehe weniger im Blickpunkt, die Debatte um Griechenland lasse die Wirtschaft relativ kalt und die Europäische Zentralbank kurble die Konjunktur mit ihrer Geldschwemme an, so IFO-Präsident Hans-Werner Sinn. In fast allen Branchen sei man zuversichtlicher.
Es liegt daran, dass die Exporte wieder besser laufen. Es liegt daran, dass nun auch die Ausrüstungsinvestitionen anziehen. Es liegt daran, dass der Konsum stark ist. Es liegt allerdings nicht daran, dass der Bau nun also eine besonders tolle Entwicklung zeigt. Der große Bauboom schwächt sich etwas ab, den wir die letzten Jahre hatten.
Halte die gute Stimmung an, könnte die Wirtschaft stärker wachsen als die bislang von vielen prognostizierten 1,5% in diesem Jahr. Vielleicht ist dann ein Plus von 2% oder mehr drin, so IFO-Präsident Sinn.
In der Lebensmittelbranche zeichnet sich eine Großfusion ab. Die US-Konzerne Kraft und Heinz wollen sich zusammenschließen. Das neue Unternehmen wäre mit einem Jahresumsatz von 28 Milliarden Dollar dann weltweit die Nummer 5. Weltmarktführer ist Nestlé aus der Schweiz mit rund 95 Milliarden Dollar Umsatz. Jan Bösche.
Heinz Ketchup, Macaroni and Cheese oder Philadelphia Käse sind Standards, nicht nur auf den Tischen in den USA. Die beiden Konzerne hinter diesen Marken wollen jetzt fusionieren und damit den drittgrößten Lebensmittelkonzern in den USA bilden. Weltweit entsteht die Nummer 5. In dem neuen Unternehmen werden die Aktionäre von Heinz das Sagen haben, mit 51% der Anteile. Heinz-Chef Hees soll die Führung übernehmen. Die Aktionäre von Kraft erhalten zusätzlich eine Dividende von insgesamt rund 10 Milliarden Dollar. Die Nachricht über die Fusion ließ den Preis der Aktien von Kraft ansteigen, allerdings müssen die Kraft-Aktionäre noch zustimmen, genauso wie Kartellbehörden. Kraft hatte in der Vergangenheit Probleme, weil das Interesse der Amerikaner an Fertigprodukten nachgelassen hat, darum hatte das Unternehmen schon verschiedene Reformen eingeleitet. Das Geschäft wurde eingefädelt von Investmentguru Warren Buffett und der brasilianischen Investmentfirma 3G Capital. Buffett teilte mit, dass er ein Geschäft ganz nach seinem Geschmack. Es würden zwei Weltklasse-Organisationen vereinigt und den Anlegern Vorteile gebracht.
Die staatliche Bayerische Landesbank, kurz Bayern LB, musste am Mittwoch einen gewaltigen Verlust für das zurückliegende Jahr verkünden. 1,3 Milliarden Euro betrug das Minus. Und wer ist schuld aus Sicht der bayerischen Banker? Österreichische Politiker. Denn die haben das gemacht, wovon Griechen nur träumen. Sie haben einen Schuldenschnitt verkündet. Margit Siller.
Es hätte eine schöne Bilanz werden können, wenn die Bayerische Landesbank nicht komplett aufgeräumt hätte und wenn er nicht das Debakel in Österreich einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Wegen einer riesigen Risikovorsorge von 1,5 Milliarden stehen am Ende tiefrote Zahlen in der Bilanz. Ein Jahresverlust von 1,3 Milliarden Euro. Der erste Schock war das umstrittene Sondergesetz aus dem vergangenen Jahr, mit dem Wien der einstigen Kärntner Landesbank zunächst Erleichterung verschaffen wollte. Die damalige Bayern-LB-Tochter Hypo Alpe Adria gehört seit Dezember 2009 der Republik Österreich. Doch die Regierung in Wien setzte noch eins drauf. Anfang März verhängte sie einen kompletten Zahlungsstopp, ein Schuldenmoratorium. Gläubiger aus dem In- und Ausland, allen voran die Bayern LB, könnten durch einen geplanten Schuldenschnitt voraussichtlich viele Milliarden verlieren. Landesbankchef Johannes Jörg Riegler findet dafür klare Worte.
Den größten Schaden für den Finanzplatz Österreich, der wurde jetzt gerade eben durch dieses sogenannte Bail-in-Verfahren eingerichtet. Hier wurde durch die Politik das AAA verspielt.
Ja, das ist der Anfang. Und da, glaube ich, fehlt den Verantwortlichen die notwendige Fantasie, was sie da mit ihrem Land und dem Finanzstandort antun.
Doch Riegler kann dem Zahlungsstopp sogar etwas Positives abgewinnen. Es fließt erst einmal nichts mehr ab aus der HETA, wie die Hypo Alpe Adria jetzt heißt. Verteilungsmasse für die Abwicklung bleibt also erhalten. Die Bayern LB würde behandelt wie alle anderen Investoren. Doch so muss es nicht kommen, meint Riegler. Österreich könnte mit dem Plan, alle Gläubiger der HETA zur Kasse zu bitten, am Ende auch scheitern.
Wenn Österreich mit diesem Versuch nicht durchdringt, dann werden wir wieder über ganz andere Lösungen sprechen müssen. Ich mag das Land, ich mag die Leute. Ja. Das österreichische Volk, das schöne Land Österreich, hat die Politikerkaste, durch die sie gerade regiert wird, nicht verdient.
Die Landesbank kann bei ihren diversen Rechtsstreitigkeiten rund um die Hypo Alpe Adria inzwischen auf breite Unterstützung zählen. Alle Verbände der deutschen Kreditwirtschaft haben einen Brandbrief an das Bundesfinanzministerium in Berlin geschrieben. Die Bundesregierung soll in Brüssel Druck machen, um Österreich auszubremsen. Nach offiziellen Angaben geht es für deutsche Banken und Versicherer um insgesamt 5,5 Milliarden Euro, die sie durch den geplanten Schuldenschnitt in voller Höhe nicht mehr wiedersehen werden. Ansonsten ist der Vorstand der Bayern LB mit dem vergangenen Jahr zufrieden. Die sechsjährige Sanierung sei so gut wie abgeschlossen.
Hätten Sie mich vor 12 Monaten gefragt, ist es möglich, innerhalb von einem Jahr die Altlasten der Bank weitgehend zu bereinigen? Ich hätte Ihnen gesagt, da muss vieles gut gehen. Hätten Sie mich vor einem Jahr gefragt, ist es möglich, in diesem einen Jahr doppelt so viel an den Freistaat zurückzuzahlen aus dem Verfahren wie in allen Jahren zuvor, hätte ich gesagt, kaum.
Die Ungarn-Tochter MKB wurde verkauft. Allerdings haben die Münchner dabei noch einmal Geld draufgelegt. Die Landesbank hat in ihrem Kerngeschäft ordentlich zugelegt. Die Kosten wurden weiter heruntergefahren. Der Ausblick klingt optimistisch. Alles in allem also keine schlechte Bilanz, wenn nicht das Debakel in Österreich wäre.
Es gilt als Lieblingsprojekt von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Das mehr als 300 Milliarden Euro schwere Investitionspaket, um wieder Schwung in die Wirtschaft der Europäischen Union zu bringen. Eigentlich sollte der Haushalts- und Wirtschaftsausschuss des EU-Parlaments schon bald darüber abstimmen. Doch der Zeitplan lässt sich wohl nicht halten. Denn die Abgeordneten haben fast 1.500 Änderungsanträge zu Junckers Vorschlägen gestellt. Ralf Siener aus Brüssel.
Der Europäische Fonds für strategische Investitionen ist Junckers Vorzeigeprojekt. Dieser Fonds soll innerhalb von 3 Jahren 315 Milliarden Euro für Investitionen freisetzen und damit Europas Wirtschaft ankurbeln. Doch im EU-Parlament gibt es zunehmenden Widerstand gegen Junckers Investitionspaket. Umstritten ist vor allem, aus welchen europäischen Töpfen das Geld für den Investitionsfonds kommen soll. Viele Abgeordnete quer über die Fraktionsgrenzen hinweg sind nicht mit dem Plan der EU-Kommission einverstanden, dass 16 Milliarden aus den Töpfen für Forschung und für die Vernetzung Europas in den Investitionsfonds umgeleitet werden. Umstritten ist im EU-Parlament außerdem die Frage, ob auch Abgeordnete in dem Ausschuss sitzen sollen, der darüber entscheidet, welche Wirtschaftsprojekte in Europa gefördert werden. Durch die zahlreichen Änderungsanträge gerät der Zeitplan für den Start des sogenannten Juncker-Booster durcheinander. Nach Einschätzung der konservativen EVP-Fraktion ist es zweifelhaft, dass der Haushalts- und Wirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments bereits im kommenden Monat über den Investitionsfonds abstimmt.
Am vergangenen Freitag hat die deutsche Finanzaufsicht BaFin das höchste Bußgeld in ihrer Geschichte verhängt. Die US-Finanzfirma BlackRock muss mehr als 3 Millionen Euro zahlen, weil sie ihre Beteiligungen an zahlreichen deutschen Großkonzernen jahrelang fehlerhaft dargestellt hat. Für BlackRock ist das peinlich, aber verkraftbar. Schließlich beläuft sich das Vermögen, das die Firma für ihre Kunden verwaltet, auf 4.590 Milliarden Dollar. Julian Claudi stellt uns den weltgrößten Vermögensverwalter vor.
Das Unternehmen, das selbst an der New Yorker Börse gelistet ist, legt das Geld seiner Kunden auch in Aktien an. BlackRock hält etwa Anteile an den IT-Firmen Apple, Microsoft und Google, dem Ölkonzern Exxon oder dem Nahrungsmittelkonzern Nestlé.
Wir nehmen unsere Verantwortung als Aktionär auch aktiv wahr. Dabei liegt die Verantwortung für die Entscheidung, wie wir gegenüber einer Firma auftreten, immer beim jeweiligen Investmentteam.
Sagt Christian Staub, Länderchef von BlackRock für die Geschäfte in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Osteuropa. Bei der Deutschen Bank ist BlackRock mit einem Anteil von 6,62% größter Einzelaktionär, kann also durchaus Einfluss nehmen auf das Management. Auch bei der Fluggesellschaft Lufthansa gehört BlackRock zu den größten Investoren. Außerdem ist BlackRock in der Finanzwelt als Ratgeber gefragt. So hat das Unternehmen die US-Regierung nach der Finanzkrise 2008 beraten, wie mit toxischen Finanzderivaten umzugehen sei. Die Europäische Zentralbank EZB engagierte BlackRock im vergangenen Herbst als Berater für ihr Programm zum Ankauf von Kreditverbriefungen, den Asset-Backed Securities. Seine Doppelrolle als Berater von Staaten und öffentlichen Einrichtungen auf der einen und als Investor auf der anderen Seite bringt BlackRock auch Kritik ein. Nicht zuletzt dann, wenn es um Projekte geht, die von öffentlichen und privaten Akteuren getragen werden, sogenannte Public-Private Partnerships.
Es wäre doch wirklich sehr, sehr eigentümlich, wenn hier keine Interessenkonflikte in irgendeiner Form auftreten würden. Das heißt also, BlackRock ist hier auch in einer merkwürdigen Form bei den sich ja immer weiter durchsetzenden Public-Private Partnerships dabei. Und das finde ich ausgesprochen von einem demokratischen Gesichtspunkt her ausgesprochen problematisch.
Kritisiert Helge Peukert, Professor für Finanzwissenschaft an der Universität Erfurt. BlackRock-Länderchef Christian Staub weist diese Kritik von sich. Die Trennung der verschiedenen Geschäftsbereiche sei strikt.
Es gibt keine Berührungspunkte zwischen einem Beratungsteam, was eine Bank oder eine unabhängige staatsnahe Institution berät, und den Investmentteams, die Investmententscheidungen im Auftrag unserer Kunden machen.
Im Branchenjargon spricht man von einer chinesischen Wand zwischen den Abteilungen, durch die Interessenkonflikte vermieden werden sollen. Finanzwissenschaftler Peukert ist trotzdem skeptisch.
Es gibt ja sehr viele Beispiele, die zeigen, dass die vielbeschworenen chinesischen Wände und Mauern, dass die dünner als ein Löschblatt sind. Da haben wir nach der Finanzkrise jetzt genügend Beispiele gehabt. Und das ist ein Problem.
Zu den Stärken des Risikomanagements von BlackRock gehört eine Software und Datenbank namens Aladdin. Mit der Leistung von 5000 Rechnern durchforstet und analysiert das Computersystem globale Wirtschaftsdaten, Börsenkurse und zahlreiche weitere Variablen. Selbst plötzliche Regierungswechsel, Erdbeben, Kälte- oder Dürreperioden werden berücksichtigt. Außerdem behält Aladdin rund 30.000 Investmentportfolios im Auge, sowohl eigene als auch die von Banken, Pensionsfonds und Versicherungen. Nach Angaben des britischen Magazins The Economist überwacht das System so rund 7% des weltweit angelegten Kapitals von insgesamt rund 225 Billionen US-Dollar. Auch hier verneint Christian Staub von BlackRock Interessenkonflikte. Die ins System eingespeisten Daten würden jeweils isoliert und verantwortungsvoll behandelt.
Für Kunden, die unsere Risikosoftware benutzen, die werden natürlich Portfoliodaten auf dieser Software laden müssen, um diese Analysen zu fahren. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass diese Kundendaten und auch die Veränderung der Portfolios unsichtbar bleibt für unsere Investmentmanager. Denn nur so können wir wiederum diesen treuhänderischen Gedanken, dass wir wirklich im Sinne unseres Kunden in jedem Falle agieren, entsprechend nachkommen.
Finanzwissenschaftler Peukert verweist auf die Gefahren, die entstehen würden, wenn 4,59 Billionen Dollar aufgrund von Entscheidungen angelegt werden, die alle auf einem Analysesystem basieren. Das könne zu einem Herdentrieb führen. Je mehr Menschen das System nutzen, desto ähnlicher würden die Verhaltensweisen. Ralf Schlossstein, Chef der Beratungsfirma Evercore und einer der Gründer von BlackRock, nannte die Firma bereits 2010 die einflussreichste Finanzinstitution der Welt. Die schiere Größe des BlackRock-Portfolios gibt dem Unternehmen gewaltige Macht. Peukert sieht hier eine Parallele zum Internetriesen Google.
Da hat man ja auch kein gutes Gefühl, dass hier ein einziges Unternehmen sehr, sehr viele Aktivitäten unternimmt und allein durch diese Netzwerkeffekte Google immer größer wird, im Prinzip. Und deswegen besteht gute Politik darin, hier ein ausgewogenes Verhältnis zwischen angemessener Größe und der Problematik einer zu großen potenziellen Machtballung hier hervorzurufen.
Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock, Julien Claudi, stellt uns das Unternehmen vor. Damit sind wir am Ende der Sendung. Gerd Georgi in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.